Hallo ihr Lieben, wir sind hier in einem Ausstellungsraum, in einer Galerie beim Harald Bichler in der Rauminhalt und ich habe heute meine liebe Freundin und Künstlerin Nives Wiedauer zu Gast und zum Gespräch zu unserem Podcast. Es ist ein großer Tag, weil es ist auch noch Nives Geburtstag und es kommt jetzt alles full package zusammen. Schöne Ausstellung, dein Geburtstag und dieses Gespräch. Liebe Nives, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt noch schaffen.
Ich auch.
Und Nives, erzähl uns ein bisschen, wir kennen uns seit, würde ich sagen, über 20 Jahren, also eine wirklich lange Zeit. Und aber wie wir uns kennengelernt haben, warst du schon Vollblutkünstlerin, kann man sagen. Also das kann man nicht sagen, sondern es war so. Nimm uns jetzt vielleicht noch einen Moment früher zurück. Ab wann, würdest du sagen, war in deinem Leben Kunst ein Faktor, etwas, das dich beschäftigt hat, wo du sagen würdest, ab dem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, Kunst ist der Mittelpunkt in deinem Dasein und Leben.
Ja, danke Anna, dass wir uns hier treffen in der Galerie beim Harald. Und ja, also ich bin sozusagen geboren irgendwann einmal in den 60er Jahren in Basel. Und Basel war ja in diesen Jahren schon eine sehr kunstaffine, kunstoffene Stadt. Und meine Eltern hatten verschiedene Bezugspunkte, nicht, dass sie Künstler gewesen wären, aber es gab doch Besuche in Museen, in Galerien, zum Teil besetzten Häusern. Meine Mama hat mich einmal mitgenommen in eine Ausstellung, die hieß Hammer. Das waren irgendwelche abgerockten Häuser, wo Leute wie Daniel Spörri oder Ben aus Frankreich und einige andere Künstler wirklich wilde Installationen gemacht haben. Ich glaube, ich war 8 Jahre alt und da habe ich gemerkt, wow, das gefällt mir, das spricht mich an, das hat mich wirklich beflügelt. Und ich habe aber gemerkt, dass die anderen es alle recht doof fanden und schrecklich und unpassend. Und ich habe mich aber von Anfang an in dem Ambiente einfach total wohl gefühlt. Und die Ausstellung heißt ja jetzt hier The Cabinet of the Archaeologist of Undefined Future. Und es sind Arbeiten von 1979 bis 2036, was jetzt komisch klingt, aber es ist wirklich in der Ausstellung eine kleine Skulptur, die ich dann so mit 13, 14 Jahren gemacht habe, wo ich dann schon den Anspruch hatte, jetzt über das normale quasi jetzt Basteln hinaus ein kleines Kunstwerk zu machen. Und so gesehen, glaube ich, hat sich das relativ früh manifestiert, obwohl ich in ein ganz normales Gymnasium gegangen bin, hatte ich aber trotzdem dann da gab es eine Töpferei bei mir im Dorf, also an der Grenze zu Basel, bei dem habe ich gerne gearbeitet. Ich habe mir immer wieder auch so fast wie Mentoren gesucht, ältere Leute, auch viele ältere Menschen, die mir auch ihre Welt gezeigt haben und hatte dann schon auch mit 12, 13 einen eigenen Garten. Hatte von einem Buch geschenkt bekommen über so Biolandbau. Damals war das auch noch nicht so jedermanns Sache und habe einfach gerne experimentiert. Ich glaube, mein Wunsch war, auszuprobieren, und ist es bis heute.
Das ist total interessant, weil sozusagen dein künstlerisches Werk ja sozusagen sich auch quer durch alle Medien erstreckt und du sozusagen sich auch gar nicht auf ein Material oder eine Form irgendwie sozusagen festnageln lässt, also sozusagen, und trotzdem würde ich sagen, ich kenne kaum einen Künstler, eine Künstlerin, die die Kunst so lebt wie du. Also auch wenn man dich, glaube ich, ich weiß nicht, ganz woanders und jenseits des Marktes und jenseits der Existenzbestreitung wärst du immer künstlerisch tätig. Also ich finde, du bist so eine Persönlichkeit, die das so lebt, irgendwie in jeder Phase oder jede Phase in jeder Phase irgendwie deines Daseins, was ich schon interessant finde, weil ich finde, es trifft jetzt nicht immer auf jeden Künstler zu. Und das, finde ich, passt jetzt ganz gut zu der Beschreibung, wie du das schilderst, sozusagen schon die Kindheit das hatte oder dieser Begriff, den du von Kunst hast, sozusagen diesen sehr ganzheitlichen, also vom Garten bis zur Wahrnehmung, bis zum... Wie waren dann so die nächsten entscheidenden Schritte sozusagen, wo man dann auch sagt, es wurde auch quasi dein Beruf oder sozusagen...
Ja, da gab es, also gut, da gab es Schulzeit dann, da habe ich schon auch in den letzten Jahren der Schulzeit am Theater Basel, war ich Statistin, war so ein bisschen ins Theaterleben involviert. Danach, nach der Matura, habe ich relativ bald ein Geschichte, Kunstgeschichte und Deutschstudium begonnen. Aber ehrlich gesagt war das jetzt nicht wahnsinnig. Wie soll ich sagen, mir hat vor allem sehr gut gefallen, dass ich in eine sehr wilde WG gezogen bin, wo unter uns im Haus eine Bar war und wir waren 7, 8 Studenten und wir hatten es einfach recht lustig und ich habe auch studiert, so muss man es nennen, habe aber gemerkt, dass es nicht ganz mein Weg ist und bin dann habe Aufnahmeprüfung gemacht für den Vorkurs A, damals Kunstgewerbeschule, das war so der gestalterische Vorkurs für alle Kunststudien. Dieses Jahr habe ich das, diese Prüfung habe ich bestanden, dieses Jahr habe ich absolviert, das war ein wichtiges Jahr für eigentlich ästhetische Grundentscheidungen, das war nach Bauhaus aufgebaut, also sehr schulisch, sehr interessant. Und danach habe ich mit meinem damaligen Freund beschlossen, wir gehen, der war einem Medizinstudent und wir sind nach Australien, weil er hat sein quasi Praktikumsjahr in Australien gemacht, in der Wüste, in Alice Springs und in Sydney. Und eigentlich hätten wir danach, nach 6 Monaten, nach Neuguinea, nach Port Moresby sollen für noch so eine Arbeit von ihm. Und auf diese Reise habe ich eine riesige Videokamera mitgeschleppt. Eigentlich kein Gepäck, aber ich wusste, es gibt eine Video, also eine Klasse für audiovisuelle Kunst hieß das. Und ich wollte mich dann dort auch bewerben. Habe aber noch nicht gewusst, was ich da genau machen soll und habe einfach experimentiert auf der Reise. Wir sind dann nicht nach Port Moresby, weil dort waren Unruhen und sind dann zufälligerweise in Tonga, wo wir jetzt gerade dieser schlimme Vulkanausbruch war, gelandet und waren 2,5 Monate auf den entlegensten Inseln in Tonga, zum Beispiel auch auf dieser kleinen Insel Mango und Nomuka, die es jetzt so schwer erwischt haben. Und zwar waren wir dann mit dem Ärzte- und Impfboot unterwegs auf quasi einem kleinen Schiffchen sind wir von Insel zu Insel getuckert und immer wieder ein paar Tage geblieben. Und das war sehr prägend. Und dort habe ich auch sehr viel gefilmt und gedreht und Leute interviewt und gab es so absurde Bilder. Und deswegen glaube ich, ist das Reisen einer, wenn ich jetzt sagen darf, diese Reisen waren für mich so prägend. Ich weiß noch, auf Namuka war ein Pferd in der Nacht gestorben, das hat sich erdrosselt. Weil es von so viel Mücken gestochen wurde und um einen Baum rumgerannt ist und angebunden war. Und in der Früh hat jemand mit einem Outrigger Canoe diesen Pferdekadaver aufs Meer rausgefahren. Und das war halt so dieses weiße Pferd in diesem... Und ich sage nur, hunderte solche Bilder von diesen Reisen, und auch von anderen Reisen, ich bin auch sehr früh mit 19 schon nach Japan, habe ich dann eigentlich in mein Leben so eingepackt. Und das Reisen ist einfach etwas geblieben, das ist so tief in mir drin. Ich bin zwar so gern zu Hause und ich arbeite konzentriert, aber dann, wenn man alles wieder loslässt und eben nicht ein Ziel erreichen will, dann hat man wieder die Luft, um Neues zu schaffen. Ja. Und ich glaube, das waren dann die wichtigsten Schritte. Bin dann nach Basel zurückgekommen. Das war, glaube ich, ab März, war schwer krank, hatte eine Bilharziose mir eingefangen, musste das behandeln, aber habe dann sofort in der Videoklasse in Basel zu studieren begonnen. Das war so eine wilde Zeit auch, muss ich sagen. Es war super. Gute Leute, tolle Professoren, tolle Mitstudenten. Und diese Videoklasse war so Pionier, also da wir waren wenige in der Klasse über mir, waren Pippi Lottirist, Muda Mattis und all die Leute. Wir waren auch bunt zusammengewürfelt, aus verschiedensten Berufen kommend und haben sehr viel experimentiert. Und das war dann eigentlich so die Ausbildung, die ich dann wirklich gemacht habe. Ja, dann, ja.
War dann Video sozusagen, also war Video quasi das Medium, mit dem du zuerst begonnen hast, dich künstlerisch zu artikulieren? Du hast dann auch am Theater Bühnenbild gemacht, sehr früh auch mit Video zu einer Zeit, als das bei Gott noch niemand irgendwie so recht, schon gar nicht im Theaterkontext wahrgenommen hat. Was waren dann so vielleicht auch wichtige künstlerische Arbeiten, sich auch vom Video zu befreien? Ich meine, Video spielt bis heute eine Rolle. Mhm.
Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich von Video befreien muss. Es war nur, ich habe wirklich zu Beginn so Rieseninstallationen gemacht und das war ja technisch viel aufwendiger. Man hatte diese 3 Röhrenbeamer, die hatten Gewicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die mussten mit dem Schraubenzieher 100 Stunden adjustiert werden, bis ein Bild einmal scharf war. Ich musste bei jedem Theater, wo ich ein Videobühnenbild gemacht habe, erstmal die Direktion überzeugen, dass man diese Geräte sich anschafft oder mietet. Aber das waren immer wahnsinnig aufwendige Dinge. Also im Theater Basel dann 1990 habe ich in der Regie von der Barbara Mundl und von leider schon verstorbenen Veit Volkert Schauspieler, Tänzer, Sängerin gemacht, Gisela von Wisotzki. Das war schon so ein... Das hat schon einen Impact gehabt, weil das war wirklich eines der ersten so ganz konsequenten Videobühnenbilder. Und da weiß ich noch, da gab es dann wirklich, also da gab es wirklich so in unserer Lokalzeitung, in der Basler Zeitung hieß es dann auf zwei Seiten Monitor Monster Mundl. Und sie waren total entsetzt, dass man jetzt diese Projektionen und die Monitore und die Live-Kameras, und das hat nichts, das darf doch im Theater nicht sein. Andere Zeitungen haben das sehr wohl als was sehr, also ich weiß nicht, ganz international eigentlich tolle Presse, aber es war fast ein bisschen so, wie wenn man die heiligen Hallen jetzt des Theaters oder die, ja, schänden würde. Ich habe natürlich da viel gelernt von ganz, ganz vielen Menschen in dieser Zeit. Überhaupt würde ich sagen, dass die Kommunikation und der Austausch mit anderen Menschen, die in anderen Medien arbeiten, für mich immer besonders spannend war, heute noch. Und ich war zu dieser Zeit dann, nachdem ich dieses Videobühnenbild gemacht habe, habe ich dann meinen damaligen Mann kennengelernt, einen Schauspieler, der viel einiges, also 20 Jahre älter war wie ich, und wir haben einen sehr, sehr lieben Sohn gemeinsam, den Florentin Bergamonit, und ich würde mal so sagen, dass unsere Ehe jetzt beziehungstechnisch nicht unter den besten Sternen oder Stern stand. Von heute aus betrachtet muss ich aber sagen, dass der Wolfram Berger mich dann auch mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt gebracht hat, die für mich entscheidend waren, wichtig waren, weil er in einem ganz anderen Umfeld, sozusagen schon gelebt hat mit ganz anderen Menschen.
Ich kann eine kurze Pause machen, wenn du möchtest.
Ja.
Welcome.
Und was der Wolfi natürlich auch gemacht hat, er hat dich nach Wien gebracht, richtig?
Ja, das stimmt. Also wir waren da schon in Basel eigentlich zu Hause und hatten ein Haus am Strand gemietet über ein paar Jahre, wo wir sehr lange Sommer verbracht haben zwischen Rom und Neapel. Und dann sind wir nach Wien gekommen, noch als Paar. Und hier hat sich dann unsere Beziehung aber relativ bald aufgelöst und ich bin aber geblieben. War eine gute Entscheidung und habe dann eigentlich noch einmal ganz neu auch mein künstlerisches Leben noch einmal ganz neu begonnen. A, weil wir in einer riesen Wohnung in Hitzing gewohnt haben mit riesen Garten, wo ich wirklich Platz hatte zum großflächig arbeiten und große Arbeiten zu machen, habe viel mehr gemalt dann. Bin wieder auch zurück zum Schreiben, das in meinem Leben immer eine Rolle gespielt hat. Und ja, daraus hat sich das entwickelt, was jetzt heute eigentlich meine tägliche Praxis ist. Also,
ja. Wir sitzen hier, es passt gut zu den frühen Videoarbeiten, wir sitzen hier auf der Datenbank, eine in Bronze gegossene VHS-Kassettenbank. Das war dann sozusagen das Archiv, das du sozusagen aufgegriffen hast als Skulptur und...
Ja, das ist eigentlich eine witzige Arbeit, weil ich hatte irgendwann einmal das Problem, wenn man so viel Videodaten auf verschiedenen Kassetten hat, du siehst hier Beta, SB, U-Matic, U-Matic Lowband, U-Matic Highband, VHS, dann alle Formen von Video C, ich habe eigentlich UTV, ich habe in ganz vielen unterschiedlichen, Hi8, ich habe in ganz vielen unterschiedlichen Formaten ja gearbeitet und du musst dann immer diese Daten kopieren. Und ich habe dann 2011 das Projekt der Aufraum, von Aufräumen und auch von auf den Raum schauen, quasi für mich erfunden, um mich auch von diesen Datenlasten ein bisschen zu entlasten, weil du kannst sonst dein Leben damit verbringen, dein eigenes Archiv im Schuss zu halten. habe mir die wichtigsten Stellen dieser Videokassetten überspielt und sie dann zusammengebaut und dann eben diese Bronzebank gebaut draus. Es gibt da drüben ein Objekt, wo eigentlich alle Kameras, mit denen ich in den ersten 10, 15 Jahren gearbeitet habe, verarbeitet sind. Das heißt House for My Birds. Oben ist dieser Monitor, der als Vogelhaus umgebaut ist. Ja, das, also ich glaube, dass ich deswegen auch in verschiedene Materialien reingehe, weil ich sehr wohl die ganz klassischen analogen Materialien, die in der Kunst und in der Kunstgeschichte Bestand haben, einfach sehr liebe. Also ich liebe es, in Bronze zu arbeiten. Ich liebe es, Pigmente anzurühren und Tusche und Pigmente zu mischen. Da drüben stehen die Arbeiten, die ich für Rom gemacht habe. Das sind Porzellan mit Glasuren. Mir macht es wirklich Spaß, in die Materialität zu gehen, das Analoge zu leben. Und gleichzeitig möchte ich ja auch mit den Medien des Jetzt und der Zukunft auch verbunden sein. Und deswegen interessiert mich natürlich auch das Digitale. Aber wenn man es genau nimmt, jetzt habe ich gerade ein Mosaik abgeschlossen für Kunst am Bau. Wenn man es genau nimmt, dann kann man sagen, dass ein Pixel in einem Mosaik auch ein Bildpunkt ist.
Hallo, ich muss mir gratulieren, darf ich?
Aber wir sind gerade in einem Interview, ich komme.
Genau, nochmal zurück zu den Pixeln. Nein,
ja, also ein Bildpunkt Mosaik. In einem Gobelin zum Beispiel, in einem alten, in einer Tapisserie oder in einem Mosaik, ist einfach im Grunde genommen von der Aufteilung her nicht viel anders wie ein Bildpunkt in einem Fernseher, in einem Monitor, in einem Video. Bilder sind eigentlich so aufgebaut und ich freue mich sehr immer wieder, dass ich es schaffe, für mich jetzt persönlich diese Schnittmenge zu finden zwischen dem analogen und dem digitalen Bild und sie auch übereinander zu legen wieder. Ich habe diese Arbeiten 2001 bis 2003 Symbioscreen gemacht, wo ich über aufgepixelte Stills wieder das gleiche Video drauf projiziert habe. Oder jetzt bei den Videoinstallationen, die du vielleicht kennst, El Sueño de Blanca, wo ich mich auf einem Teppich in einer Aktion, die ich geträumt habe, filme und dann wieder das auf das gleiche Muster zurückprojiziere. Und mich interessieren diese Überlagerungen. Und die Überlagerungen müssen jetzt aber eben nicht nur im Video sein, sondern können halt auch in anderen Medien stattfinden.
Ich glaube, das ist ja sozusagen eine Gabe, dieses Dinge zu verbinden und in Symbiose zueinander zu setzen, sei es jetzt Materialitäten oder sei es sozusagen Sammlungen oder sei es Objekte mit anderen Medien und daraus sozusagen eine neue Geschichte zu spinnen. Also fast als wenn du etwas siehst in den Dingen, die Dinge gar nicht wissen, dass sie in sich tragen, also wenn das Sinn macht.
Ja, das macht. Also ich glaube, es sind ja alles Schichten und Geschichten und in diesen Welten kann man sich ja natürlich verlieren und ich hole mir oft Sachen, die dann vielleicht 20 Jahre bei mir sind und ich schaue mir es immer wieder an und ich forsche drüber und es kommt dann oft der Moment, wo ich weiß, jetzt kann ich es wandeln. Und ich glaube, es geht mir jetzt auch nicht so um einen surrealistischen Bezug zu Objekte so zu verändern, dass ein Surrealismus entsteht, sondern ich nenne es für mich einfach so einen Transformalismus, weil ich möchte eigentlich durch die Sachen was Neues durchschicken, durch meine Erfahrung, die ich mit den Sachen gemacht habe, auch sowie einen neuen Blick auf Dinge oder auch eben, manchmal sind es ja nicht schon da gewesene Dinge, manchmal sind es ja Dinge, die ich jetzt wirklich selber male oder knete oder rausbringe oder spreche. Aber eigentlich ist auch das, was ich knete und male und spreche, ein Ausdruck einer Erfahrung, die in mir liegt, die ich auch wieder zusammengezogen habe aus Kommunikation mit dem Leben oder was auch immer. Ja.
Das erinnert mich jetzt, du hast mir ein wunderbares Buch weitergegeben, das Ur. Und wenn du dich erinnerst, gab es dann eine Küchendose, um die sozusagen eine ganze Geschichte, irgendwie mehrere Generationen und sozusagen von einer Familie erzählt wurde. Und das erinnert mich jetzt, weil das passt so gut da rein. Also dieses Objekte, die in dein Leben kommen, dich lange begleiten und das, und sozusagen, und eigentlich lässt sich das ganze Leben aus denen heraus irgendwie sozusagen beschreiben. Vielleicht jetzt noch abschließend, weil es ist der Geburtstag und es kommen viele Gratulanten in deine Ausstellung. Die Arbeiten, die du in den letzten Monaten gemacht hast, bringen sehr stark jetzt auch wieder sozusagen fast dieses Poetische, dieses Sprachliche rein, weil, wie du sagtest, sozusagen Sprache spielt auch immer eine große Rolle. Magst du uns vielleicht nochmal die ein oder andere Arbeit mitnehmen, wie sie entsteht? Ich deute jetzt auf die Anatomieabbildung des Skeletts, einmal vorn, einmal hinten,
das ist
mit den Chakrapunkten.
Ja. Das ist aus einem Medizinatlas 17, irgendwie 80 vom Feigl. Da waren diese Faltbilder, Mensch von hinten, Mensch von vorne. Ich habe jahrelang damit eigentlich so wie Körperatlanten machen wollen, bin aber dann erst im ersten Lockdown hatte ich die Ruhe, das auch wirklich umzusetzen. Und zwar habe ich gesagt, wir reden ja immer von 7 Chakren in der ganzen asiatisch-östlichen Welt. Ich sage, ich brauche mindestens 77 Chakren und habe dann hier eigentlich in die Figuren so Bingo-Nummern reingeklebt und mir dann 77 Chakren erfunden. Und ich habe dann ganz viele so wie Körperatlanten gemacht, so Systeme, zum Beispiel links davon hängt Druck vom Innenohr und vom Ohr. Und da habe ich mal versucht, mich zu erinnern, was sind die wichtigsten Geräusche meines Lebens und habe das einfach alles ganz banal aufgeschrieben. Und das heißt mein Studio 54. Und im Grunde genommen, ja, ist es ein ongoing Integrieren von gelebtem Leben in das, was in das Zukünftige, was halt kommen könnte.
Das ist ein sehr schönes Abschlusswort zu diesem kurzen. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt noch machen durften. Und wir werden einfach weiter Gespräche führen. Das wird nicht das letzte Podcast-Gespräch sein. Ich danke dir herzlich, meine Liebe, und lass dich jetzt weiter den Geburtstag feiern und die Ausstellung nutzen dazu.
Danke dir.
Alles Liebe.